Okay, das hört
Los
sich.
geht's.
Jetzt geht los.
Na, los geht's.
Ja, ich muss mir überlegen, was ich sage. Ich habe keine Ahnung, was ich sage.
Grüß euch die Mal und servus die Burm.
Ja, das hatten wir schon.
Das Jazzgespräch.
Begrüße ich dich oder die Leute zuerst?
Na, mich brauchst du nicht begrüßen, ich bin eh da.
Ich bin eh da, ja. Genau. Hallo ihr Lieben da draußen in den Weiten des Universums. Es grüßen euch Stefan und Dieter zum Jazzgespräch, das wir heute wieder einmal starten. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Stefan, wie geht's dir? Was ist unser heutiges Thema?
Ja, servus Dieter, servus alle Leute da draußen. Heute widmen wir uns wieder einem Musiker. Letztes Mal haben wir ja über eine Musikrichtung im Jazz gesprochen, den kammermusikalischen Jazz. Und ich muss feststellen, dass obwohl unser heutiger Star des Jazzgesprächs auch in der Zeit aktiv war, in der wir den kammermusikalischen Jazz orten, gibt es eigentlich fast keine Gemeinsamkeiten. Musikalisch ohnehin nur wenige, aber auch personell kaum eine Gemeinsamkeit. Es gibt allerdings eine große Schnittstelle und diese Schnittstelle heißt Eric Dolphy. Der Musiker, um den es heute geht, ist ein gewisser Charles Mingus, seines Zeichens Bassist.
Applaus.
Aktiv von den 40er Jahren bis Ende der 70er Jahre, also eigentlich fast 4 Jahrzehnte tätig. Und abgesehen von den 40er Jahren, wo es aus meines Wissens keine Aufnahmen gibt, die zugänglich wären, also er erscheint auf der Platte in den 50er Jahren, gibt es eigentlich kein Jahrzehnt, in dem er nicht maßgeblich was zum Jazz beigetragen hat, mal mehr oder mal weniger, aber eigentlich relativ kontinuierlich bis auf eine Phase in den 60er Jahren, zu der wir dann noch kommen. Dieter, seit wann kennst du die Musik von Charles Mingus und was bedeutet sie dir?
Ja, ihr seht mich so wie unseren lieben Herrn Bundespräsidenten. Zunächst
ich mal korrigiere, sehen tun wir dich nicht, nur ich sehe dich, alle anderen sehen dich nicht.
Aber sie hören, dass ich einhalte, weil das ist eine eigentlich sehr interessante Frage. Seit wann kenne ich ihn? Natürlich Charles Mingus kenne ich, seitdem ich mich mit Jazz beschäftige. Was bedeutet Charles Mingus? Das ist eine deswegen spannende Frage, weil jetzt, wo ich mich wieder mit Charles Mingus beschäftigt habe, anlässlich unseres Jazzgesprächs, bin ich drauf gekommen, was das für ein wahnsinniges Schwergewicht im Jazz gewesen ist. Und zwar nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes physisch. Der Charles Mingus war ein großer, schwerer und wie wir dann vielleicht später auch noch ein bisschen besprechen werden, durchaus auch sehr gewaltiger und gewalttätiger Mann manchmal. Sondern er war auch musikalisch und kompositorisch und von seinem gesamten Schaffen so wahnsinnig wirkungskräftig, dass nach seinem Dahinscheiden gleich mehrere Formationen sich nach ihm benannt haben, die Charles Mingus Dynasty oder die Charles Mingus Big Band, und dass bis heute jede Menge von Platten, nicht nur im Jazzbereich, ihm gewidmet sind. Der Charlie Mingus war einfach eine Urgewalt und das ist das, was er mir selber bedeutet.
Okay. Und er war, vielleicht um gleich anzuschließen mit ein paar biografischen Worten, er war erstens jemand, der auf den der berühmte Ausspruch oder der berühmte Song, sagen wir es einmal so, von James Brown sehr gut zutrifft, Black and Proud. Mhm. So kann man ihn nennen. Wie ich jetzt nachgelesen habe, war er aber nur zu einem geringen Teil Black, als Afroamerikaner.
Ja. Also was da drinnen war.
Sein Vater stammt ab von einem Afroamerikaner und einer Schwedin. Ich gehe mal davon aus, dass die Schwedin keine Schwarze war. Seine Mutter stammt ab von einem Engländer und einer Chinesin. Also er hat schon viele Nationalitäten mitgebracht und ist in Los Angeles aufgewachsen. Und wenn ich sage Black and Proud, das habe ich auch jetzt nachgelesen im Zuge der Recherchen. Er war, ich glaube, Ende der 40er Jahre in einem Trio mal tätig mit Red Norvo und Ted Farlow. Beide Musiker kenne ich jetzt nur vom Namen her, von der Musik her nicht. Also zwei Weiße jedenfalls.
Was in beiden Fällen schade ist, sind spannende Musiker.
Mag sein, später mal bei einem anderen. Später, ja. Die hatten einige Engagements in Los Angeles und danach sollten sie nach New York zu einer Fernsehaufnahme. Und wie das halt so Anfang der 50er Jahre war, wollte man schwarze Musiker im Fernsehen in Amerika nicht wirklich zeigen. Deswegen wurde beschlossen, den Charles Mingus für diese Fernsehaufnahmen auszutauschen gegen einen weißen Bassisten. Worauf Charles Mingus gesagt hat, ich verlasse euch. Was nur konsequent und richtig war, aus meiner Sicht. Ja, so viel zum Beginn und zu den Anfängern von Charles Mingus. Er hat in den 40er Jahren einmal bei Lionel Hampton gespielt. Er hat Anfang der 50er Jahre Miles Davis kennengelernt und ich glaube, die waren auch gut befreundet miteinander. Und die erste Aufnahme, zumindest die erste Aufnahme, die im bekannten Verzeichnissen, ich sage jetzt nicht den Namen, ersichtlich sind, ist eine Aufnahme aus dem Jahr 1953, Jazz at the Massey Hall. Sagt dir das was?
Natürlich, ja.
Ja, also es gab ja damals sagen wir mal so, die Schallplatte gibt es seit Anfang der 50er Jahre. Davor gab es Shellac. Und seit es die Schallplatte gibt, gibt es auch die Möglichkeit, längere Passagen als 3 Minuten auf einer Seite darzustellen, nämlich bis zu 20 damals. Und das war auch der Beginn von Konzertaufnahmen, die vertrieben wurden. Ein bekannter Produzent und Impresario, wie man ihn immer nennt, ist Norman Granz gewesen. Ich glaube, er war Gründer von Verve Records. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und dieses Jazz at the Massey Hall passt gut in diese Reihe von Konzerten, die damals erschienen sind. War ein Konzert in Toronto, war ein klassisches Bebop-Konzert mit nicht ganz unbekannten Größen der damaligen Jazz-Szene. Du weißt das wahrscheinlich?
Nein.
Du weißt es nicht? Okay, Charlie Parker am Altsaxophon, Dizzy Gillespie, und so weiter und so fort. Ja, Charles Mingus hat eine ganz eigene Art von Musik geprägt. Willst du mal da was dazu sagen?
Ich will dazu was sagen und ich möchte noch zu diversesten anderen Sachen was sagen, weil du hast jetzt relativ lange...
Das ist schön, weil wir haben ja noch ein paar Minuten zu füllen.
Ein Mini-Referat gehalten. Ich möchte vielleicht mal damit anfangen, weil du gesagt hast, dass der Charles Mingus anlässlich des Umstands, dass er ausgeladen wurde als Schwarzer von einer Veranstaltung, gesagt hat, ihr könnt mich am Arsch lecken, um es auf gut wienerisch zu sagen.
Der Charles Mingus, das müssen wir zensieren möglicherweise.
Ja, das ist wunderbar. Lass uns zensieren oder lass die Welt das alles hier zensieren. Charles Mingus hat zum Beispiel eine späte Rechtfertigung erfahren, durch die Welt, und zwar aber sowas von gerechtfertigt. Er ist, das wird nämlich seinem Gesamtkunstwerk gerecht. Der Mensch ist nämlich ein großartiger Komponist gewesen und ein irrsinniger Förderer nach Miles Davis, der vielleicht einer der größten Förderer von jungen Talenten war, fällt mir mit Sicherheit als nächstes Charles Mingus ein, der jede Menge von jungen Leuten, Anführungszeichen jungen Leuten, die dann später selber ganz große Förderer wurden, selber gefördert hat. Und er war aber eben auch, und da ist er vielleicht sogar dem Miles Davis eine Spur voraus, auf seinem Instrument einer der Besten, die jemals dieses Instrument gespielt haben. Nicht umsonst ist er dann vom Rolling Stone Magazine irgendwann einmal, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren, zum zweitbesten Bassisten aller Zeiten nominiert und gewählt worden. Und das war wirklich so quer durch den Gemüsegarten. Der erste.
Gut, jetzt musst du uns aber auch verraten, wer der am höchsten Gerätete war.
Ja, der Gegis, ich weiß es nicht mal mehr. Bitte schaut es nach, Leute. Ich kannte ihn ehrlich gesagt gar nicht. Sicher ein toller Musiker. Und selbst der dritte und vierte sind dann welche gewesen, die eher aus dem Mainstream-Musikbereich kommen. Und der einzige Jesse, der sich da durchgesetzt hat, weil ich glaube, der Jaco Pastorius beispielsweise ist Nummer 9 oder so irgendwas. Und der einzige, der sich da durchgesetzt hat im breiten Feld aus den Jazzern, war der Charles Mingus. Vielleicht auch dazu gleich einmal was zu seiner Art zu spielen. Der Charles Mingus, das merkt man unter anderem auch seiner Platte The Clown, sehr prägnant, hat einen wirklich durchschlagenden Ton gehabt. Also wenn man den Charles Mingus Solo-Passagen spielen hört, dann hat man das Gefühl, da sitzt einer, der hat keine Finger, sondern, ja, ich weiß es nicht, nicht einmal Frankfurter Würsteln, sondern die echte berühmte Hase, die man am Wiener Würstelstand kriegt. Also der schlagt so prägnant an und spielt gleichzeitig so komplexe Rhythmen und Melodien, dass es wirklich faszinierend ist, dass es eine große Freude ist. Also der ist wirklich ein großes Multitalent gewesen und auch seine Kompositionen sind Legende von Goodbye Porkhead, das mir sofort einfällt, eine wunderschöne Ballade eigentlich, über ganz, ganz viele andere Kompositionen, die dann von der Jazzgeschichte bis hin in die Popgeschichte sehr oft von Musikern und Musikerinnen zitiert wurden. Also das macht für mich irgendwo die Bedeutung von Charlie Mingus aus und jetzt bin ich natürlich so weit gegangen, dass ich keine Ahnung mehr habe, Stefan, was du mich gefragt hast.
Er macht ja nichts. Ich bin nur froh, dass meine Finger bisher noch nicht mit Burenwürsten verglichen worden sind. Können wir nachholen, ich weiß, ja. ich habe dich gefragt, was die Musik, welche Musikrichtung er eigentlich geprägt hat innerhalb des Jazz. Aber ich kann das jetzt gerne auch von mir aus oder zumindest meines Senf dazu beitragen.
Ich gebe meinen Senf nachher dazu.
Gerne. Ich glaube, er war insofern einzigartig als die Prägung, die man in seiner Musik hört, man kaum woanders im Jazz so stark hört, also aus meiner Sicht zumindest, das ist einerseits Gospel und andererseits Blues. Ich höre wenig klassischen Bebop oder Hardbop, ich höre eigentlich überhaupt keinen modalen Jazz, ich höre auch keinen Free Jazz, ja. Ich höre Gospel, ich höre Blues, und das in einer wunderbaren Verbindung mit Modern Jazz. Mhm. Jetzt wärst du dran.
Jetzt wäre ich dran. Gib mir ein Stichwort, ich hänge gerade.
Du hast gesagt, du willst mir zuhören, indem ich seine Musik beschreibe und das dann ergänzen oder auch widersprechen.
Ja. Heute ist der große Tag der Hänger, was eigentlich ungerechtfertigt ist, weil der Charles Mingus beflügelt wirklich nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz. Also beim Charles Mingus fällt mir, was seine Musik betrifft, zuerst einmal ein Duke Ellington. Der Charles Mingus ist, das hat er auch selber gesagt, sehr stark vom Duke Ellington geprägt gewesen. Und wenn man viele Platten vom Charles Mingus hört, dann kann einem schon passieren, wenn man sich im Jazz ein bisschen eingehört hat, dass man sich denkt, okay, es klingt ein bisschen Ellingtonesk. Nicht so unrecht.
Aber er hat auch in der Band gespielt, kurz.
Er hat auch in der Band vom Duke Ellington
gespielt. Und ist auch wieder rausgeflogen.
Rausfliegen, auch das wird ein Thema sein, wo wir vielleicht das eine oder andere Wort noch dazu verlieren sollten. Was trotzdem sofort anders ist bei ihm, ist, dass er eigentlich irgendwo, und zwar fast in jeder Platte, sowas macht wie Musikkabarett. Der Charles Mingus macht eigentlich immer jede Menge von Schmähs in seiner Musik. Also du hörst gerade auf einer meiner Lieblingsplatten, Pithecanthropus Erectus, das war eine seiner ersten wirklich großen Platten, die er eigenständig gemacht hat. Hörst irgendwo zum Beispiel im Hintergrund immer wieder, ich weiß nicht, ein Pfeiferl oder so irgendwas. Und was ein Markenzeichen von Charles Mingus ist, er wechselt eigentlich in seinen Stücken ständig auch den Rhythmus, teilweise auch den Musikstil und überrascht damit nicht nur die Zuhörer, sondern möglicherweise auch seine Mitspieler. Das Prinzip der kollektiven Improvisation, das wir in einer der früheren Jazzgespräche dem Ornette Coleman zugeordnet haben, und da passt es auch wirklich richtig hin, das gilt auch für den Charles Mingus. Auch er hatte dieses Prinzip der kollektiven Improvisation und in seinen Jazz-Workshops die Anfang seiner eigenständigen Karriere gemacht hat, ist das auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich denke, dass das, was viele seiner Musikzeitgenossen an ihm so interessiert hat und was viele große Leute veranlasst hat, in der Nähe von Charles Mingus zu sein und mit ihm zu spielen, ist genau das gewesen, dass er wirklich, hast du gespürt, er macht Jazzgeschichte bei dem, was er tut?
Weil ich ganz zufällig die Pithecanthropus erectus neben mir stehen habe.
So was von Zufall.
So ein Zufall aber auch, ja. Möchte nur das Personal ergänzen. Da sind nämlich zwei Leute dabei. Der eine ist eine weitere Verbindung zum letzten Mal, nämlich Jackie McLean. Über den haben wir uns letztes Mal ausführlich unterhalten. Hat also kein langes Zusammenspiel zwischen Jackie McLean und Charles Mingus gegeben, soweit ich weiß, aber er war auf der Platte vertreten. Und noch jemand, nämlich Mel Waldron, über den wir auch schon geredet haben. Ich weiß aber nicht, ob wir nicht in einer Folge über ihn geredet haben, die wir nie ausgestrahlt haben, weil das ein Versuch eines Podcasts war. Aber wie auch immer, Mel Waldron wird irgendwann nachgeholt werden. Ja, also die beiden fallen mir ein. Du hast es erwähnt, Pithecanthropus erectus, du hast The Clown erwähnt. Ja. Wir reden über das Jahr 1957. Mhm. Ja. Mhm. Gut, ich sage jetzt nicht, was der Dieter gerade gemacht hat, aber egal. Es gab noch eine Aufnahme im Jahr 1957, die aus welchem Grund auch immer, vielleicht kennst du ihn, erst im Jahr 1962 veröffentlicht wurde. Das ist eine meiner Lieblingsplatten von ihm, das ist Tijuana Moods. Mhm. Und er schreibt selber über diese Platte, das ist the best record I have ever made. Das hat er 1962 gesagt, also es ist ja dann noch was Gutes nachgekommen. Was kannst du uns etwas über Tijuana Moods sagen?
Oh Gott, ja. Mein Tijuana Moods ist zum Beispiel natürlich die Platte, wie der Name schon sagt, wo er am stärksten irgendwo so seine mexikanischen und südamerikanischen Einflüsse hineingebracht hat. Ganz generell ist der Charles Mingus dafür bekannt, dass er wirklich, du hast es schon erwähnt, Stefan, von ganz, ganz vielen Musikrichtungen, nicht nur aus dem Jazz, sondern weit darüber hinaus, sich hat inspirieren lassen und das in seine Musik hat einfließen lassen. Und ich habe das auch, wie ich vor kurzem angefangen habe, mich vorzubereiten auf unsere Sendung, gelesen auf der Platte, dass der Charlie Mingus gesagt hat, the best record I've ever made. Und ich habe dann darüber nachgedacht und habe die Platte natürlich ein bisschen so reingehört und habe mir dann gedacht, also das ist nicht wirklich Größenwahn. Die Tijuana Moods ist eine Platte, die irgendwie, wenn man sich nur eine Platte von Charles Mingus kaufen müsste und man griffe zu Tijuana Moods, dann wäre man sicher nicht schlecht bedient. Aber es fielen ja jetzt mindestens 10 weitere Platten von ihm ein, wo man auch nicht schlecht bedient wäre. Er hat es nämlich irgendwie geschafft, irgendwie auf allen seinen Platten etwas zu hinterlassen, wo man nachher sagt, hör dir die an, das ist typisch Charles Mingus. Und gleichzeitig ist aber jede für sich so eigenständig, dass man sagen könnte, welche möchte ich jetzt haben davon? Jede ist Charles Mingus und jede ist gleichzeitig irgendwo ein fast unwiederbringlicher und notwendiger Beitrag zur Jazzgeschichte. Aber bevor wir uns in dem Punkt noch vertiefen, weil du gerade erwähnt hast, wichtige Mitspieler von ihm, dass wir das nicht irgendwann an den Tisch fallen lassen. Es hat zwei Leute gegeben aus meiner Sicht, ohne die der Charles Mingus gar nicht zu denken wäre. Und das ist auch irgendwie bezeichnend für den Charlie Mingus.
Ich weiß, auf wen du hinaus willst, aber ich würde noch gern vorher auf das Jahr 1959 eingehen, bevor wir zu dem kommen, den du jetzt wahrscheinlich meinst. Und zwar deswegen 1959, weil das Jahr 1959 extrem also ein Jahr war mit sehr vielen Aufnahmen von Charles Mingus, also ein sehr produktives Jahr. Danke, jetzt ist mir wieder eingefallen, das Wort, das ich gesucht habe. Da gab es einmal Jazz Portraits Mingus in Wonderland. Diese Platte kenne ich nicht. Allerdings gibt es drei Alben, die ich sehr, sehr gerne mag. Und zwei davon sind überhaupt meine Favorites. Und die stammen alle aus dem Jahr 1959, nämlich Blues and Roots Und da ist der Blues sogar im Titel, ja, ich habe es ja vorher erwähnt, die Einflüsse. Und Mingus auch um. Mhm. Ja, Mingus Dynasty gab es auch in dem Jahr. Aber Blues and Roots und Mingus auch um, das sind für mich so die. Also wenn ich jemandem Charles Mingus empfehlen würde, mal reinzuhören, dann würde ich genau diese beiden Platten wählen. Warum? Weil da dieser Gospel- und Blues-Einfluss so extrem stark ist. Ja. Bei Blues and Roots zum Beispiel gleich die erste Nummer, der Wednesday Night Prayer Meeting, und bei AUM, du hast es schon erwähnt, Goodbye, Pork Pie Head ist da drauf, Fables of Phobos ist drauf, Better Get Hit in Your Soul. Also wirklich die bekannten Nummer, die auch dann im Live-Repertoire immer wieder kamen.
Ja, eigentlich alles das, was den Charles Mingus ausgemacht hat,
genau.
Und 27 Mal nachgespielt wurde.
Und was hier, glaube ich, wichtig zu erwähnen ist, ja, wenn wir uns jetzt die Titel anhören, also vor allem die, von der Mingus AUM, Fables of Phobos, das ist ein sehr, sehr politischer Song. Da geht es, soweit ich mich erinnern kann, um einen Gouverneur irgendwo in einem Südstaat der USA, der hier kritisiert wird. Goodbye Pork Pie Head ist, glaube ich, eine Hommage an Lester Young, bin mir nicht ganz sicher. Ja, Wednesday Night Prayer Meeting von Blues and Roots, das ist aus seinen Kindheitstagen in der Kirche, sehr, sehr stark beeinflusst. Und ich denke, Better Get It in Your Soul auch. Diese zwei Alben liebe ich besonders. Sie sind aber alle noch aufgenommen, ohne den Musiker, auf den du Bezug nehmen wolltest und wo ich dich unterbrochen habe.
Na, jetzt bin ich gespannt, ob du wirklich denselben meinst wie ich.
Gut, dann schauen wir mal.
Weil ich sprach ja von zwei. Aber der sozusagen quasi eigentlich so ein bisschen was wie sein alter Ego wurde und der von der Kongenialität ihm wahrscheinlich nicht wirklich viel nachgestanden ist, aber er hat erstens einmal ein Instrument gehabt, das halt nicht wirklich dazu prädestiniert ist, dass man damit berühmt werden kann als Musiker, nämlich die Drums. Und er war zweitens einfach ein ausgesprochen bescheidener Mensch, aber er hat wirklich die gesamte Karriere von Charles Mingus kongenial mitbegleitet, und zwar handelt es sich um den Danny Richmond. Der zweite, der da zu nennen ist, ist ein Trombonist, und zwar der Jimmy Knepper. Und den zeichnet unter anderem aus, dass ihm der Charles Mingus in einer der Diskussionen, die sie als Musiker streng seriös geführt haben, einen Vorderzahn ausgeschlagen hat. Also der Charlie hat durchaus auch seine Argumente manchmal mit der Faust ein wenig verstärkt. Aber das ist nicht das, was den Jimmy Knepper in der Musikgeschichte berühmt gemacht hat. Er ist einfach ein großartiger Trombonist gewesen. Und diese beiden Herren haben eigentlich den Charles Mingus mitbegleitet. Und was ich so spannend finde in der Geschichte...
Wie lange dauert das Signature? Ich schaue aus, okay.
Sieht aus.
Gut.
Was ich so spannend finde, bei diesen beiden Herren ist, dass das wirklich großartige Musiker waren, die wirklich für sich genauso hätten Karriere machen können wie so manche andere, die dann eben großartig unter einem eigenen Namen Karriere gemacht haben, die haben das aber nicht gemacht. Und das spricht jetzt irgendwo wieder aus meiner Sicht sehr stark für den Charles Mingus. Der Charles Mingus ist nämlich ein Mensch gewesen, der eben, ich habe schon gesagt, eine Naturgewalt war, der aber auch irgendwo musikalisch so wahnsinnig bestechend gewesen ist, dass großartige Künstler wie diese beiden gerade genannten Herren sich entschieden haben, sozusagen unter seiner Ägide einfach das, was in ihren an musikalischen Großartigkeiten und musikalischen Universen drinnen ist, unter seiner Ägide zu verwirklichen. Und das sagt sehr viel über Charles Mingus aus. Charles Mingus war eine Urgewalt, wie sie in dieser Form wahrscheinlich kein zweites Mal vorgekommen ist. Und selbst der Miles Davis, der eine großartige cholerische Persönlichkeit war, die auch sehr viel, er war ja auch Boxer, die auch sehr viel durch Kraft und Gewalt aufgefallen ist. Der Charles Mingus steht für eine Unbestechlichkeit in Sachen, ich weiß, was ich will, und das bringe ich auf den Boden. Und das war so überzeugend, dass ihm viele Musiker gefolgt sind und auch seine ganzen Wahnsinnigkeiten während der Tourneen oder während der Aufnahmen ausgehalten haben. Der von uns beiden sehr verehrte Eric Dolphy hat meines Wissens auch einmal, glaube ich, sogar, hat es erwogen oder hat es nur vor dem Publikum gesagt oder hat es dann auch tatsächlich gemacht, eine Tournee abzubrechen. Ich weiß, dass der Eric Dolphy da
zumindest... Kann ich was dazu sagen?
Stefan, sag was, ich schließe den Satz ab. Der Dolphy hat sich einmal bei einem Konzert vor Publikum, glaube ich, für die Unflätigkeiten von Charles Mingus entschuldigt.
Ja, dazu kann ich gleich was sagen. Ich muss mich vorher entschuldigen, dass ich die vorher unterbrochen habe, weil mit den beiden Musikern hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber die beiden passen sehr gut, weil die spielen genau auf den Platten mit, die ich erwähnt habe. Der Danny Richmond hat ihn weiter begleitet, der Herr Knepper nicht mehr. Es gab nämlich 1960 eine Umbesetzung in der Band. Und jetzt kommen wir zu dem, den du gerade erwähnt hast und von dem ich dachte, du wolltest ihn schon erwähnen, nämlich Eric Dolphy. Eric Dolphy, klarerweise, der ab 1960 im Charles Mingus Quartet oder, Quartet oder spielt oder auch im Quintet, je nachdem. Eric Dolphy hat tatsächlich sich entschuldigt. Ich glaube auch zu wissen, wo das war, nämlich 1964 in Bremen. Und hat ja das zu der Europa-Tournee kommen wir dann noch, aber er hat ja dann nach diesen Konzerten in Europa den Mingus verlassen und ist dann mit eigenen Bandprojekten weitergetourt, bis er tatsächlich auch in Europa, ich glaube in Berlin, gestorben ist, noch im Jahr 1964.
Viel zu jung. Der Dolphy ist einer von denen, wo man sagt, da hätte noch so viel nachkommen können.
Zudem werden wir auch irgendwann einmal stoßen, denke ich, in einem der nächsten Jazzgespräche. Zwischen den beiden, also wie gesagt, die Zusammenarbeit beginnt 1960 und endet 1964, kurz bevor Dolphy stirbt. Es muss eine extrem starke persönliche Beziehung zwischen den beiden gegeben haben. Weißt du, warum ich das meine?
Schieß los.
Weil im Jahr 1964... Charles Mingus einen Sohn bekommen hat. Ich weiß nicht, der wievielte es war.
Und von der wievielten Frau, muss man dazu sagen.
Die das auch, ja. Aber der Name dieses Sohns ist Eric Dolphy Mingus.
Mhm.
Ja. Und das spricht natürlich stark dafür, dass hier eine starke persönliche Beziehung bestanden hat. Gut, aber gehen wir zurück zur Musik. 1960 habe ich schon gesagt, neue Band, also zum Teil neue Band. Eric Dolphy taucht auf und Ted Curzon an der Trompete. Und glücklicherweise wurde 1960 das Jazz Festival in Antibes gestartet.
Ja,
Meilenstein Jazz at Antibes. Und Charles Mingus war zu diesem ersten Jazz Festival 1960, ich glaube im Juli findet es immer statt oder so, eingeladen. Und Gott sei Dank gibt es von diesem Auftritt eine Aufnahme.
Und das war auch, Stichwort Meilenstein, das war auch schon wieder mal nicht nur in der Diskografie von Charles Mingus, sondern auch in der Diskografie der gesamten Jazzgeschichte ein Meilenstein. Rekord, der hier geschaffen wurde.
Mindestens ja, so ist es. Ja, also ein wunderbares Live-Album. Also an alle da draußen, wenn ihr euch für Charles Mingus interessiert und das Album nicht habt, dann kauft euch es. Das war, wie erwähnt, mit Ted Curzon, Eric Dolphy, Danny Richmond, aber auch Booker Irwin am Tenorsaxophon. Ja, also schon sehr starke Band.
Danach ist dann gleich der nächste Meilenstein passiert, nämlich Charles Mingus Presents Charles Mingus.
Es ist aufgenommen worden im Oktober 1960, also ein paar Monate nach diesem Live-Konzert.
Auch ein Hammer. Eine von den Platten, wo man sagt, okay, eine von Charles Mingus, auch die könnte es sein und du wärst auch mit der bestens bedient.
So ist es. Wobei man ich festgestellt habe, dass viele seiner Kompositionen zum Teil wieder unter anderem Namen, immer wieder erschienen sind auf Platte. Ne? Auf dem Present Charles Mingus gibt es die Folk Forms. Die unterscheiden sich jetzt nicht wahnsinnig von dem, was er vorher gemacht hat. Da war irgendwo auch ein Stück drauf, das ähnlich geheißen hat, aber zumindest gleich geklungen. Und die Fables of Phobos kommen in einer anderen, in einer veränderten Form wieder vor. Diesmal unter dem Titel Original Phobos Fables. Die gibt es dann bis ins Jahr 78 oder so, zieht er das weiter. Also Mingus hat immer wieder seine Kompositionen aufgegriffen und das in veränderter Form immer wieder eingespielt.
Ja, was auch daran liegt, dass der Charles Mingus ja Musik sehr, sehr modern verstanden hat, modern im Sinne von viele der heutigen Jazzmusiker, wenn sie darauf angesprochen werden, was für einen Stil sie spielen, verneinen ja, dass sie überhaupt Jazz spielen, sondern sie sagen, ich spiele einfach meine Musik. Es ist eine durchaus sehr moderne Auffassung des Jazz und definitiv ist der Charles Mingus aber in seiner Zeit diesem Begriff bereits auf der Spur gewesen. Der Charles Mingus hat auch mit Sicherheit, wenn er es auch nicht gesagt hat, hat er sicher gedacht, ob das jetzt Jazz ist, was ich mache, oder irgendwas anderes, ist vollkommen wurscht. Ich mache meine Musik. Das zieht sich irgendwo durch alle seine Platten durch und das ist auch einer der Umstände möglicherweise, warum wir, wenn wir uns jetzt da durch die Jahre durchhandeln, eigentlich in fast in jedem Jahr gleich mehrere Meilensteine finden, die der Charles Mingus hinterlassen hat, damit wir sozusagen quasi dann nicht später die Notwendigkeit haben, auf das noch zurückzukommen, möchte ich jetzt gleich auf vielleicht meine Lieblingsplatte von Charles Mingus neben der Pithecanthropus erectus eingehen, aus dem, glaube ich, Jahr 1963. Das ist The Black Sand and the Sinner Lady. Das ist eine von den Platten, die erstens einmal für mich ein Gesamtkunstwerk darstellen, weil sie ganz, ganz viele Attribute vereinen, die mich für den Jazz immer eingenommen haben. Erstens ist es auf dem genialen Label Impulse Records entstanden. Zweitens ist es eine Platte, die auch ein wunderschönes Cover hat, das vom Design her großartig ist. Und drittens ist es eine Platte, die wieder so ein typisches Konzeptalbum ist, das auch für den Charlie Mingus steht, der sich ja in seiner Musik auch immer sehr, sehr stark konzeptionell bewegt hat. Siehe seine Jazz-Workshops. Und der Black Sand and the Sinner Lady hat eine gewisse Eigenständigkeit noch einmal darüber hinaus in seinem Werk, weil es wirklich ein sehr, sehr, eigentlich fast symphonisches Werk ist, wo es von Anfang bis zum Ende sehr, ich möchte fast sagen, kammermusikalisch-europäisch zur Sache geht. Charles Mingus hat ja auch bewusst gesagt, er beschäftigt sich nicht nur mit dem Third Stream, sondern generell mit der europäischen Musik der Moderne des 20. Jahrhunderts. Und das kommt nach meinen Begriffen auf The Black Sand and the Sinner Lady am stärksten heraus. Also eine Musik, die auch nicht nur sehr schön nachzufühlen ist, sondern wo man auch durchaus mit dem Kopf ein bisschen reinarbeiten kann.
Ja, das ist nicht nur eines deiner Lieblingsalben von Charles Mingus, sondern auch eines meiner Lieblingsalben. Ich habe halt einfach mehr Lieblingsalben, ganze Handvoll Lieblingsalben. Also es gibt nur wenige Musiker, wo ich wirklich so uneingeschränkt die Musik liebe und zwar von Aufnahme zu Aufnahme, so unterschiedlich sie auch sind, von 1957 begonnen bis 1973, sage ich jetzt einmal. Ja. Warum gerade 73, dazu komme ich dann noch später. Diese Aufnahmen, Black Sand and the Sinner Lady, das ist erwähnt, ist 63, das stimmt, das war schon ein großes Ensemble, also es war kein Quartett. Ich glaube, es ist der gleiche Session oder in diesem Rahmen auch entstanden dieses zweite Impulse-Album, Mingus Mingus, Mingus Mingus Mingus, also fünfmal schön. Mingus, auch sehr schön das Album, 63 und dann, daran schließt dann an, eine sehr, sehr lange Tournee. Ja. Einerseits in den USA, davon zeugt das Town Hall-Konzert 1964, ich glaube, da gibt es auch mehrere Volumes, und viele Aufnahmen aus heutiger Sicht, Gott sei Dank, dass die alle mitgeschnitten wurden, aus Europa. Wir haben,
Entschuldige, weil ich in meiner Begeisterung unterbrechen muss, was es da an offiziellen Platten gibt und was dann noch nachgeschoben wurde an Bootlegs, und Dinge, die damals nicht rausgegeben wurden. Und im Gegensatz zu anderen, so manchen großartigen Musikern, die wir wirklich sehr, sehr lieben, ich sage jetzt keinen Namen und denke nur an Miles Davis, wo dann vielleicht doch das eine oder andere, was heute rauskommt, nicht unbedingt zwingend gekauft und gehört werden muss, kann man nur sagen, alles, was vom Charlie Mingus aus dieser Zeit, wo er in Europa war, jetzt noch rausgeschoben wird, Leute, kaufen, kaufen, kaufen.
Ja, ja, nicht ganz, nicht ganz. Ich muss das kurz, muss ich leider korrigieren.
Okay.
Ja. Wir haben ja im Rahmen dieses Podcasts noch nicht über Neuerscheinungen oder Reissues oder so geredet. Machen wir vielleicht einmal in Zukunft, wenn wir uns darauf vorbereiten. Aber in dem Zusammenhang passt gut eine Aufnahme, die letztes Jahr eben erschienen ist. Ich glaube, nur auf CD, aber ist ja jetzt einmal nur zweitrangig. Und zwar hieß die Bremen 1964 und 1975.
Okay.
Das Bremen-Konzert ist ein gutes Konzert gewesen, eben mit der Besetzung, über die wir da dauernd reden, nämlich Clifford Jordan, Eric Dolphy. Es ist aber nicht zwingend etwas, was man zusätzlich braucht, wenn man die originalen Alben hat. Ja. Mhm. Und das 1975er Konzert, da sind es ein oder zwei Stücke dabei, die unheimlich spannend sind. Was vor allem an dem Pianisten liegt, der da mitwirkt, zu dem komme ich dann noch, nämlich Don Pullen. Aber der Großteil dieses 75er Konzerts ist sehr konventionell und das braucht man auch nicht.
Ja? Ich widerspreche nur insofern, Stefan,
es hat dass ich sage, historische, ja. Es hat historische Wert, ja, und es ist gut, dass die Aufnahmen erschienen sind, ganz klar. Also brauchen tut man es aus meiner Sicht nicht.
Wir sind heute gerade dabei, uns ständig zu widersprechen, was ich sehr spannend finde. Ich würde das nicht sagen, weil neben dem Don Pullen war der zweite junge Schüler sozusagen, der dann später zu einem großen Star wurde, der George Adams am Saxophon. Und die zwei haben nicht nur unter eigenem Namen großartige Alben dann später rausgebracht, sondern sind für mich in dieser Zeit auch mit dem Charles Mingus schon sehr stark unterwegs. Mir fällt sofort die Changes 1 und Changes 2 ein, die der Charlie Mingus mit den beiden eingespielt hat. Und ja, wenn du so willst, ist das bereits konventioneller Jazz, aber dann könnte man
Ja, aber gut, das passt dann eh gut. Ich kann dem Changes 1 und Changes 2 auch nichts abgewinnen. Und so ist man bei dem 75er Konzert gegangen. Ja. Aber nein, das ist natürlich Ansichtssache. Klar.
Für mich ist das irgendwie, der Jazz hat in dieser Zeit, wenn er sich ein bisschen so, wie Hintergrund-Barmusik geriert hat, das hat er nämlich mitunter, hat seine Größe ein bisschen so aus der zweiten Welle erst entfaltet. Und so geht es mir, wenn ich diese Platten höre. Zunächst einmal hat man das Gefühl, okay, du sitzt in einer Bar und hörst halt im Hintergrund irgendwann Jazz. Und du wirst aber in der Sekunde, wo du glaubst, dass das so ist, sofort weggezogen und rein in die Musik. Aber da darf man natürlich und soll man unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin froh, wenn der Stefan das anders sieht als ich. Und vielleicht regen wir euch da draußen ein bisschen an, dass ihr euch selber eure persönlichen Empfindungen dazu zugesteht. Und wenn das Ganze dann tatsächlich einmal auf ein Echo gelangt, bin ich schon gespannt, was andere Leute dazu denken und fühlen.
Ja, und das heißt aber nicht, dass ich Charles Mingus in den 70er Jahren nicht empfehlen kann. Ich möchte hier ein Album erwähnen und herausheben, das auch eine Neuveröffentlichung ist. Ich glaube aber nicht aus dem letzten, sondern aus dem vorletzten Jahr. Und zwar handelt es sich um eine Box und die heißt, wie heißt sie? Moment, mal schauen.
Oi, oi.
Jazz in Detroit Strata Concert Gallery 46 Selden. Es handelt sich hier um ein sprichwörtlich am Dachboden gefundene Aufnahme eines Konzerts in Detroit, der Mingus Band aus dem Februar 1973 mit Don Pullen bereits am Klavier, nicht George Adams, aber John Stubblefield am Tenor und Joe Gardiner an der Trumpet. Und wiewohl jetzt die Aufnahmequalität nicht die allerbeste ist, ja, es ist gut genug, um es jedenfalls zumindest für die Fans da draußen zu besitzen. Platte 1 besteht aus dem Stück Bitte Canthropus Erectus auf Seite 1 und auf Seite 2 als Beispiel. Ja. Eine Seite ist voll mit Orange was the color of her dress and blue silk, auch ein klassischer Titel von Charles Mingus und so weiter und so fort. Und was diese Aufnahme so besonders macht, ist, dass es eine extreme Dynamik gibt in diesem Konzert. Also die Band war super eingespielt. für meine Begriffe jedenfalls. Mhm. Ja, dieser Sprung in die 70er Jahre hat jetzt etwas übersprungen, das wir auch erwähnen müssen, nämlich die zweite Hälfte der 60er Jahre. Da gibt es eigentlich gar nichts von Charles Mingus.
Naja, also ich kann nicht anders, ich muss jetzt sozusagen quasi einfach da einen Quereinschub machen. Okay, zweite Hälfte der 60er Jahre, aber es wundert mich, dass du nicht schon längst eine Platte erwähnt hast, die aus ganz, ganz vielerlei Hinsicht großartig war. Oder vielleicht hast du es getan und ich bin einfach schon so komplett verblödet, dass ich es übersehen und überhört habe. Ihr lieben Leute da draußen, und auch du, Stefan, möge es mir dann verzeihen. Aber was ist mit The Great Concert? Paris 1964.
Naja, vielleicht haben wir die Europa-Tournee zu kurz gestreift, da hast du recht.
Nämlich insbesondere deswegen, weil was zum Beispiel auch für diese Platte spricht, ist allein der Umstand, dass die als LP in einem 3-LP-Set rausgekommen ist.
Richtig, das ist absolute Novität.
Ja, und ich bin in der großartigen Lage, dass ich Besitzer von einem dieser Exemplare bin, das noch dazu in einem sehr guten Zustand ist. Und allein schon das spricht für die Platte. Und wenn man sich da durchhört, Stefan, ich habe mich jetzt vor kurzem gehört, habe wieder ganz viel an dich gedacht, weil da ist Eric Dolphy at his best. Es ist wirklich, was da ja sozusagen abgeht bei den Herren. Das ist einfach wirklich großartig gewesen. Und was spannend ist, ein vielleicht sogar auf den ersten Blick durchaus eher konventioneller Tenorsaxophonist, nämlich Clifford Jordan, ist aber sowas von kongenial neben dem Eric Dolphy, dass es wirklich ein wahre Freude ist. Am Piano, um es zu vervollständigen, ist der Jackie Byard. An der Trompete ist der Johnny Cole, sagt mir überhaupt nichts. Aber er spielt großartig, kann ich euch sagen, Leon. Und am Schlagzeug wie immer, oder wie so oft?
Richmond.
Der Danny Richmond, genau.
Ja, zufällig habe ich die Platte da jetzt neben mir stehen. Ja.
Ah, Zufall.
Ganz zufällig.
Hey, da haben wir doch schon was vorgekocht.
Ja, hat auch einen Preis bekommen 1971, einen französischen. Ist ja aufgenommen worden in Paris am 19. April 1964.
Hast du sie also als auch CD oder als LP?
Als LP, ja.
Da ist sie. Mann, da kann ich ja gar nicht angeben mit.
Nein, kannst du nicht angeben. Und zwar auch wenige Monate vor dem Tod von Eric Dolphy. Ja, sind wir froh, dass das mitgeschnitten wurde. Mhm. Aber du hast, was glaube ich extrem jetzt wichtig zu erwähnen war, ist, dass es ein Dreieralbum ist. Weil das ist ja ein absolutes Novum, nicht nur im Jazz, sondern in der Musik an sich. Ja. Ich habe gerade ein Buch jetzt vor kurzem fertig gelesen, das du auch zu Hause hast, soweit ich weiß. Das heißt Vinyl, die Magie der schwarzen Scheibe. Mhm. Und da wird auch ein Kapitel, widmet sich dem Dreifachalbum. Und es geht halt los mit Emerson, Lake and Palmer, dem Dreifach-Live-Album und Yes-Songs, ja, aus den 70er Jahren. Und das wird halt so beschrieben, als ist das ja absolut neu. Ja gut, das mag für die Rockmusik schon stimmen, aber wie wir sehen, im Jazz hat es das auch schon in den 60er Jahren gegeben. Wobei,
jetzt nicht sehr oft.
Wobei ich auch nicht weiß, wann dieses Album tatsächlich erschienen ist.
Ja, ich fürchte ich fast, dass es ein bisschen später rausgekommen ist.
Ja.
Und es waren die Franzosen in Amerika.
Nämlich 1971. Ja, ich glaube, es ist erst erschienen.
Aber immerhin, 71, Jazz-Album, Dreifach-Album, ist eine echte Seltenheit.
Ist eine echte Seltenheit, ja. Und das ist aber nicht, und das ist nicht das einzige Album, was aus der Europa-Tournee erschienen ist. Es gibt Charles Mingus in Europe, Volume 1, Volume 2. Volume, ich weiß nicht wie viel, also es ist, war wirklich eine reiche Aufnahmephase. Gut, zweite Hälfte der 60er Jahre, nichts von Charles Mingus, laut Quellen im Internet, weil er sich zurückgezogen hat wegen psychischen Problemen.
Ja, das ist vielleicht einer der Punkte, die wir auf jeden Fall unbedingt noch unterbringen müssten. Anders als so viele andere Jazzmusiker ist das Hauptproblem von Charles Mingus nicht, sind das Hauptproblem nicht die Drogen gewesen, sondern seine Krankheit. Wobei die Frage ist, ob die Probleme durch seine Krankheit erst aufgetreten sind oder nicht vielmehr eigentlich die Krankheit eine Folge seiner vielleicht bereits schlummernden Persönlichkeitsstörung gewesen sind. Der Charles Mingus ist ja, wie wir schon erwähnt haben, sehr, sehr oft durch Aggression aufgefallen. Er hat nicht selten sind bei Konzerten Stühle und Tische zu Bruch gegangen. Der Charles Mingus war eine große, starke Persönlichkeit, der sozusagen quasi seine Aggression immer auch durch körperliche, durch Köpplings agredere Ausdruck verleihen konnte. Wie gesagt, da sind dann auch schon mal irgendwo die Zähne geflogen oder er hat irgendjemanden empfohlen, dass er eben den Kopf zusammendrücken wird, dass das Hirnmark rausquellen wird und ähnliche Dinge. Ja, wie immer auch, Charles Mingus war schwer krank und ist letztendlich dann in den letzten Jahren seines Lebens, obwohl er auch noch Konzerte gegeben hat, sehr, sehr stark davon beeinträchtigt gewesen, ist immer wieder, glaube ich, auch in psychiatrischer Behandlung gewesen und in gesprächstherapeutischer und am Ende des Tages eigentlich auch seinem Leiden erlegen. Er ist, glaube ich, zwar an einem Herzinfarkt gestorben, aber auch der war irgendwo dann Folge seiner Gesamtkrankheit. Irgendwie sehr tragisch und natürlich auch viel zu früh, weil der Charles Mingus war mit Sicherheit noch nicht wirklich fertig. Der hat noch einiges an Talenten fördern können und noch an Innovativen in den frühen 80er Jahren einbringen können.
Ja, vielleicht auch nicht. Ich meine, das letzte Album, das unter seinem Namen, aber nicht mehr unter seiner tatsächlichen Mitwirkung erschienen ist, Me, Myself and I. Also er hat das Arrangement dort beaufsichtigt, heißt auf der Platte. War ist ein Album, was aus meiner Sicht nicht sein muss. Da ist mir schon zu viel Jazzrock-Genudle drauf, was möglicherweise maßgeblich am Larry Correll liegt.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass er da schon wirklich krank war und ob er dann nur wirklich noch Herr seiner Entscheidungen war, steht auf einem anderen Blatt. Das ist wie bei vielen anderen der großartigen Musiker. Da fällt jetzt auch sofort der Miles Davis ein. Der Miles Davis ist möglicherweise zum Ende seiner Schaffensperiode viele, viele Jahre auch weit unter seinen Möglichkeiten geblieben. Aber möglicherweise nicht deswegen, weil er es nicht besser gekonnt hätte, sondern weil er einfach kraftlos war und sich dann ein bisschen dem Diktat von diversesten Produzenten unterworfen hat oder mit Mitmusikern sich deren Ideen, wie in dem Fall dem Larry Correll, der Charles Mingus, unterworfen hat. Ja, wir wissen es nicht.
Genau. Wir wissen es nicht. Ja, sind wir an einem Ende angelangt oder haben wir jetzt was Wesentliches vergessen?
Nein, ich denke, wir haben das Ganze sehr, sehr erschöpfend beleuchtet. Ich glaube, die Oyer hast du ja auch schon angesprochen. Stefan, hast du das getan?
Ich glaube, ich habe es getan, ja.
Ja, weil das wäre mir jetzt noch eingefallen, bei so beim Durchblicken seines Werkes, dass die Oyer auch noch eine von den Platten ist, die irgendwo über den Charles Mingus sehr viel aussagen. Und Leute, schaut euch an, was ihr im Internet findet. Teilweise gibt es aus den letzten Jahren Vervollständigungen seiner Sessions. Ich glaube, das gilt für die Oyer genauso wie für The Clown. Da sind nämlich beim ersten Wurf nicht alle Sachen, die damals aufgenommen wurden, mit auf den Record gekommen, auf die Scheibe. Und das wurde jetzt in den letzten Jahren nachgeholt. Im konkreten Falle eben fallen eben The Clown und Oyer ein. Und das ist wirklich sehr wertvoll, weil was speziell in The Clown, ich habe es jetzt gestern erst wieder gehört, was da noch an zusätzlichen zwei oder drei Nummern, die übrigens dann 7 bis 8 Minuten teilweise dauern, quasi beim ersten Ansatz unterschlagen wurde, das ist wirklich mehr als hörenswert.
Ja, und du meinst ja tatsächlich das Album Oyer und nicht Oye aus 1962, ne?
Nein. Ich meine, oh yeah, ja.
Oh yeah, ja, genau. Gut. Ja, dann glaube ich, werden wir das beenden für heute, oder?
Ja, absolut. Ja, ja. Das war sehr erschöpfend, sehr erfüllend.
Ja.
Und, schön, dass wir so oft nicht der gleichen Meinung waren. Das gibt der ganzen Sache ein bisschen Würze. Ich freue mich schon aufs nächste Gespräch mit dir, Stefan, und da draußen an euch, Leute. Ciao.
Ich freue mich auch aufs nächste Gespräch, nicht wissend, worüber wir nächste Woche reden werden. Vielleicht schaffen wir es sogar mal eine Folge lang, den Miles Davis nicht zu erwähnen. Mal sehen. Also in diesem Sinne, tschüss.
Ich kann nur sagen, ich weiß, was als nächstes passiert. Er wird mich quälen, wenn ich den Rekordknopf abgedreht habe und wird sagen, und was machen wir als nächstes Thema? Scheiße, ich habe keine Ahnung, Stefan. Wir werden sehen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.